In Tel Aviv am Telefon begrüße ich nun die Redakteurin des deutschsprachigen Internetportals Hagalil, Andrea Liefnert. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Frau Liefnert, geht einem der Gruß Shalom in diesen Tagen etwas schwerer über die Lippen?
Ja, das sagen wir mal, man denkt mehr darüber nach, was man da eigentlich tagtäglich zu jedem sagt. Das ist durchaus richtig, ja.
Die Menschen im Norden Israels und auch in der Partnerstadt von Erfurt in Haifa sind nunmehr seit fast 3 Wochen dem Luftalarm ausgesetzt. Wie ist das Leben der Menschen derzeit organisiert?
Also das hängt natürlich davon ab, wo genau man sich jetzt befindet. Das am schlimmsten betroffen ist ja die nordisraelische Stadt Kiryat Shmona, die ganz, ganz im Norden fast schon an der Grenze ist. Das ist eigentlich eine ausgestorbene Geisterstadt. Dort sind nur noch ganz, ganz wenige Leute dort geblieben. In Haifa ist es so, außer heute, wo es relativ ruhig geblieben ist, dass die Leute schon versuchen, mehr oder weniger ihrem geregelten Leben nachzugehen, eben versuchen, irgendwie in Bunkernähe zu bleiben. Das heißt, wenn ein Alarm dann ist, dann geht man halt in den Bunker, beziehungsweise ist es so, dass viele Leute ein gepanzertes, geschütztes Zimmer haben in ihrer Wohnung. Aber natürlich sind das Angstzustände, unter denen man leidet. Und irgendwann muss man ja auch raus und muss Dinge des täglichen Bedarfs kaufen gehen. Und in anderen Städten ist das natürlich ganz genauso. Also es gibt viele Leute, die wirklich unter richtigen Angstzuständen leiden. Weil was mache ich, wenn ich im Supermarkt stehe und dann ist der Luftalarm, dann habe ich 60 Sekunden Zeit. Da kann man sich ausmalen, wie weit man da kommt, wenn man mitten am Einkaufen ist beispielsweise. Also, was ich jetzt auch von Freunden und Verwandten gehört habe, ist natürlich für die Kinder am allerschlimmsten, die wirklich dort ein wirkliches Trauma davon tragen.
Haifa ist die drittgrößte Stadt Israels. Wie kann man sich den Alltag dort vorstellen? Funktioniert das Wirtschaftsleben normal weiter oder haben viele Leute auch die Stadt verlassen?
Es haben viele Leute die Stadt verlassen, sehr viele Leute. Und es ist ganz klar, dass der ganze Norden, dass der wirtschaftliche Schaden, der dadurch jetzt verursacht ist, dass das ganz enorm ist. Jetzt hat zum Beispiel, es gibt so verschiedene Hilfsaktionen, zum Beispiel jetzt gerade im Moment findet in Tel Aviv in so einer Halle am Hafen eine Ausstellung von Bauern aus dem Galiläa statt, damit die dort sozusagen ein wenig von ihren Dingen verkaufen können. Den meisten geht die ganze Saison dahin und viele sind auch in ihrer Existenz dadurch bedroht, jetzt mal ganz davon abgesehen, die ganzen Büros und so weiter. Also viele arbeiten nicht, gerade in Haifa zum Beispiel.
Vor 6 Jahren hat die israelische Armee den Libanon verlassen. Im letzten Jahr zog man sich auch aus dem Gazastreifen zurück. Radikale Islamisten haben genau das als einen ihrer Triumphe gefeiert. Die Folge war ständiger Raketenbeschuss in Nordisrael. Fühlt man sich in Israel um die Früchte dieser einseitigen Schritte betrogen?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade in der Linken ist zu beobachten, dass man ratlos ist, auch sehr enttäuscht, sich irgendwie betrogen fühlt. Sozusagen man hat seinen Part erfüllt, warum zieht jetzt die Gegenseite nicht mit? Das ist das eine, also es ist ein ganz starkes Gefühl hier. Und natürlich gibt es auch solche Leute, die sagen, das kennt sowohl von links wie auch von rechts, das ist genau das, was wir euch gesagt haben, was passieren wird, wenn wir uns zurückziehen. Es gibt natürlich die Rechten, die sozusagen jetzt Recht behalten haben, indem dass sie gesagt haben, dass die Islamisten auf nichts anderes warten. Und dann gibt es der Linken Leute wie Yossi Beilin beispielsweise, die gesagt haben, auf keinen Fall darf man sich zurückziehen, ohne dass ein Abkommen die Dinge im Nachhinein regelt, weil eben dadurch ein Vakuum entsteht, in dem der Extremismus wachsen kann und weil eben die Extremisten den Rückzug so interpretieren werden, dass es heißt mit den Israelis, es geht nicht anders, die verstehen nur die Sprache der Gewalt. Verhandlungen haben nichts gebracht, mit Gewalt haben wir sie rausbekommen. Und genau das ist jetzt natürlich zu beobachten. Aber der große Mainstream hier in Israel hat natürlich das Gefühl, betrogen zu sein um diese Ergebnisse und die Friedenshoffnungen dadurch natürlich in weite Ferne entschwunden sind.
Im Gegensatz zu früheren Auseinandersetzungen kann man feststellen, dass die israelische Bevölkerung selten einig hinter der Reaktion ihrer Regierung auf die Entführung 2 Soldaten durch die Hisbollah steht. Wie erklärt sich denn diese große Zustimmung auch der Linken?
Es ist vielleicht nicht ganz so sehr, nachdem nach der Entführung relativ schnell der Beschuss durch die Katyuschas kam, das ist eigentlich das Ausschlaggebende. In Israel ist, wir müssen uns vorstellen, sowas hat es noch nie gegeben. Es gab noch nie einen so massiven Beschuss auf die Zivilbevölkerung, auf das Hinterland, wie jetzt in dieser aktuellen Auseinandersetzung. Es gab es 1948 beim Unabhängigkeitskrieg, aber das gab es nicht im Sechstagekrieg, es gab nicht im Yom Kippur-Krieg. Und es, okay, das war der Fall im zweiten Golfkrieg, als Tel Aviv unter Beschuss war. Allerdings, das, was wir im Moment erleben, so einen massiven Beschuss, das gab es noch nicht. Und deswegen ist sich auch ganz Israel mehr oder weniger einig, dass das aufhören muss. Und die, dann gibt es natürlich noch die zwei entführten Soldaten, die auch herausgegeben werden müssen. Jetzt gerade in diesem Moment gab es eine Pressekonferenz, wo Olmert auch nochmal gesagt hat, die Kämpfe werden weitergeben, bis der Beschuss aufhört und bis die Soldaten freigegeben werden. Das sind die zwei großen Ziele. Und deswegen ist auch die israelische Gesellschaft sich absolut einig. 95% haben letzte Woche in einer Umfrage noch gesagt, sind sich einig darüber, dass das richtig ist.
Viele Zuschreibungen auch deutscher Medien scheinen in diesen Tagen nicht mehr so recht zu passen. Zum Beispiel wurde die Politik von Ariel Sharon immer damit versucht zu erklären, dass er als Hardliner bezeichnet worden ist. Das gilt für andere, die derzeit auch die Politik mitbestimmen, nicht mehr so. Zum Beispiel der derzeitige Verteidigungsminister Amir Peretz, der als dezidierter Gewerkschafter, als Linker gilt. Oder auch Schriftsteller wie der Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Amos Oz, der auch eigentlich eher der Linken zuzurechnen ist, die trotzdem jetzt diese Militäraktion unterstützt. Wie erklären Sie sich diesen Wandel?
Das ist genau eben das, was ich gesagt habe, dass die Linke sich eben betrogen fühlt. Und Amos Oz hat ja ganz deutlich gesagt, dass die israelische Friedensbewegung diese Militäroperation voll und ganz unterstützen sollte. Er hat das an Bedingungen geknüpft, solange man die Hisbollah eben bekämpft und man die libanesische Zivilbevölkerung so weit wie möglich verschont. Und er sieht darin eine Hoffnung, wenn radikale islamistische Terrororganisationen bekämpft werden, eine Hoffnung für Friedensaussichten im Nahen Osten. Und genauso sehen es auch viele Politiker. Was jetzt Amir Peretz angeht, was ja wirklich sozusagen eine etwas paradoxe Situation ist, dass jetzt gerade jemand, der mit linken, urlinken Werten, sozialen Themen Wahlkampf gemacht hat, jetzt Verteidigungsminister ist. Und am Anfang war es auch so, dass viele gesagt haben, gerade weil er sozusagen so unerfahren ist, schlägt er entsprechend hart zu. Es gibt mittlerweile allerdings auch es heißt aus politischen Kreisen, wie man immer so schön sagt, dass sich Olmert vermehrt jetzt mit dem Vorgänger von Peretz berät, mit Shaul Mofaz. Und dazu dient auch sicherlich die Einberufung eines kleineren Kriegskabinetts von 7 Ministern inklusive Olmert, wo eben auch erfahrene, neben Shaul Mofaz beispielsweise Avi Dichter dabei ist, also erfahrene Leute, die jahrzehntelange Erfahrung haben im Kriegs- und auch im Sicherheitsbereich, sodass die Person von Peretz vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Es ist natürlich so, dass es eine absurde Situation ist, also eine Regierung, die sozusagen gewählt wurde, um diesen Weg, den der Hardliner Sharon angefangen hat zu gehen, fortzusetzen. Und es sind aber alles eher Figuren, die eher der Mitte-Links-Richtung zuzuordnen sind, die jetzt aber mit voller Härte durchgreifen. Und das ist wiederum eben zu erklären mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass es nie zuvor in der Geschichte des Landes so etwas gegeben hat, dass die Zivilbevölkerung in einem derartigen Maße angegriffen wurde.
Up the language of the Hebrew man, loud and clear, the language of the Hebrew man. It is the language of the prophets, of the sign upon the wall. It is old and sacred, it will open up your soul. Speak up the language of the Hebrew. From the deepest mess of downtown Babylon, it will take you to the next train to Mount Zion. It will get you up, it will make you fly. The language of the Hebrew man will take you high. Abraham spoke the language of the Hebrew man, and also Jesus from Nazareth and Maria Magdalene. Einstein, Jeremiah, the Dylan and the Cohen, they know something about the language of the Hebrew man. Of the Hebrew man. And when Moses said, let my people go, it wasn't the language of the Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Hebrew man.
Speak the language of the Hebrew man.
Speak out.
Speak the language of the Hebrew man. Speak the language of the Hebrew man.
היה ביום ההוא אור חדש גדול יאיר, לאט נפתח הסדר, לאט נופל הקיר, וכשתגיע השעה יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת.
Of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man, speak the language of the Hebrew man.
והיה ביומו יבוא אחד בשם אחד, יכירו וידעו כל העולם שפה אחת, לאט נפנה הבית קו לקו ועוד לעוד, על מה תאמר לי ביי ביי, אמור רק להתראות.
Einem Angriff auf den Ort Kana sind nun 56 Menschen ums Leben gekommen. Das hat weltweit für große Empörung gesorgt. Und in einigen Zeitungen wird schon darüber spekuliert, ob dies eventuell ein Wendepunkt in der Auseinandersetzung sein könnte. Wie wird denn dieser Angriff in der israelischen Öffentlichkeit diskutiert?
Die Zivilopfer werden dann natürlich auch bedauert. Das ist keine Frage. Allerdings sind wir natürlich immer sofort dabei, dass man sich rechtfertigt. Und eben sagt, verantwortlich für diese Opfer ist im letzten Sinne die Hisbollah, einfach weil sie sich eben hinter der Zivilbevölkerung versteckt, weil sie die Zivilbevölkerung als Art lebendes Schutzschild missbraucht. Und zudem heißt es hier halt immer, die Bevölkerung wurde auch gewarnt, der ganze Südlibanon ist mit Flächendecken, mit Flugblättern bestückt worden, wo die Zivilbevölkerung aufgerufen wird, das Land zu verlassen. Die libanesische Regierung wiederum ruft die Bevölkerung auf, dort zu bleiben, genauso natürlich wie die Hisbollah. Also man versucht sich hier entsprechend rauszureden, man bedauert es, aber man sagt eben, man hat alles getan, um zu vermeiden. Und aus dem Ort wurden die ganze Nacht über Raketen abgeschossen. Also der Ort wurde nicht einfach so bombardiert, sondern eben, weil dort der Raketenbeschuss stattgefunden hat. Zwei Menschen wurden gesehen, wie sie in das Haus reinlaufen. Daraufhin wurde das Haus bombardiert. Also man redet sich hier eben raus mit den Gegebenheiten. Natürlich werden trotzdem die Opfer bedauert, aber es wird keinen Kurswechsel weder in der öffentlichen Meinung noch in der Militärstrategie bewirken hier in Israel.
In Deutschland wird jetzt derzeit in den Medien über vieles spekuliert, so unter anderem über eine internationale Schutztruppe, ohne dass es dafür derzeit eine Grundlage gibt. Über welche Aspekte der Auseinandersetzung wird denn in der israelischen Öffentlichkeit diskutiert?
Also die internationale Truppe ist hier natürlich auch immer wieder ein Thema, aber grundsätzlich ist jetzt hier sozusagen die große Richtung, wir machen das selber. Und es gab jetzt Verlautbarungen, dass die Militäraktionen noch circa 2 Wochen andauern sollen. Und man möchte sozusagen lieber selber ordentlich aufräumen und schauen, dass die Hisbollah möglichst weit nach Norden gedrängt wird und wieder so eine Art Sicherheitsstreifen eingerichtet wird. Was dann danach mit diesem Streifen passiert, das ist wieder etwas anderes. Aber die internationale Vermittlung ist hier weniger ein Thema, einfach weil man sich nicht so richtig viel davon erhofft. Internationale Vermittlung gibt es seit 1948 und sie hat nicht unbedingt viel gebracht, sodass die Israelis immer das Gefühl haben, wir können es alleine am allerbesten.
Welche Aspekte werden dann diskutiert in der Öffentlichkeit?
Also abgesehen von den Vorbehalten, die man hat gegen internationale Vermittlung, ist natürlich ein Thema, wie es jetzt grundsätzlich dann überhaupt erstmal weitergehen kann. Und natürlich treten jetzt auch wieder entsprechende Figuren auf den Plan, wie, was ich vorhin erwähnt habe, Yossi Begin, der jetzt sozusagen in der Rolle ist, dass er sagen kann, ich habe Recht behalten, dass man darüber diskutieren muss, welche Fehler man in der Vergangenheit gemacht hat, um auch daraus zu lernen, wie es für die Zukunft weitergehen kann. Olmert hat ja, bevor das Ganze losging, ziemlich kühne Pläne geschmiedet, wie er sich auf der Westbank zurückziehen kann. Das ist natürlich erstmal gestorben und man wird sich überlegen müssen, wie man überhaupt weitere Schritte wieder realisieren kann. Und ein weiteres Thema ist natürlich auch, lauter Konflikt im Norden hat man den Süden auch ein wenig aus den Augen verloren. Es werden weiterhin Qassam-Raketen abgeschossen, so gut wie jeden Tag. Darum ist es jetzt sehr still geworden, aber natürlich ist es weiter ein Brennpunkt und man muss weiter sehen, wie man mit den Radikalen der Hamas nun in Gaza umgehen muss.
Versuchen wir zum Schluss noch einen vorsichtigen Blick nach vorn zu werfen. Erklärtes Ziel der israelischen Militäraktion ist es ja, die entführten Soldaten zu befreien und die militärische Infrastruktur der fundamentalistischen Hisbollah zu zerstören. Wenn dies gelänge, wie hoch ist denn Ihrer Meinung nach der Preis dafür, den Israel zahlt?
Also erstens mal, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird auf diese Art und Weise. Selbst wenn die entführten Soldaten aus dem Libanon zurückgegeben werden, dann gibt es noch den entführten Soldaten in Gaza und das Ganze hängt ja offensichtlich zusammen. Und jetzt angeblich hat man mittlerweile schon 2/3 der Raketen, also Waffen der Hisbollah zerstört. Das Ganze sozusagen ist so eine kleine Sisyphus-Arbeit, denn selbst wenn man jetzt auch die Infrastruktur zerstört, es ist ja nicht so, dass die Hisbollah im luftleeren Raum operiert, sondern hinter ihr steht sowohl Syrien wie auch der Iran. Und deswegen ist das Ganze ja auch so kompliziert. Und natürlich wird dort einfach Nachschub kommen. Also man kann vielleicht das Ganze jetzt wieder für ein paar Jährchen sozusagen erledigen, das Ganze. Aber im Grunde ist das eine Sisyphus-Arbeit. Also im Grunde wird das Ganze irgendwann einfach wieder stattfinden.
Könnte es sein, dass man ideologisch der Verlierer bleibt, auch wenn man militärisch gewonnen hat?
Das bleibt man auf jeden Fall. Israel ist auf jeden Fall der Verlierer. Egal sozusagen, wie man es dreht und wendet, sieht man ja ganz aktuell in der Weltöffentlichkeit, ohne jetzt irgendwas rechtfertigen zu wollen. Ich finde das ganz grauenhaft und die Bilder, die dort aus Kana gekommen sind, sind wirklich absolut erschütternd. Ja, aber es sind eben diese Bilder, die die Weltöffentlichkeit bewegen. Und natürlich sagt man dann, ja, in Haifa sitzt man 3 Wochen im Bunker und das ist natürlich auch nicht schön, aber schaut, was im Libanon passiert ist. Israel wird nicht gewinnen können. Die Weltöffentlichkeit ist ganz einfach gegen Israel, leider.